Ein Mann geht nach Jerusalem aus Äthiopien. Der Finanzminister aus Äthiopien, der Finanzminister der Königin aus Äthiopien und kauft sich eine Jesaja-Rolle. Im Tempel will er anbeten, hat genügend Geld für sich alleine so eine Jesaja-Rolle zu kaufen, aus Leder geschrieben, 66 Kapitel hintereinander, das geht ja auf keine Kuhhaut. Das ist eine ganze Menge, das kann sich nicht jeder leisten. Und er liest auf der Strecke von Jerusalem über Gaza nach Ägypten und dann geht's ja runter in Richtung Äthiopien, liest der Jesaja und versteht an einer Stelle spätestens nichts mehr. Jesaja 53, wo von dem Gottesknecht die Rede ist, der leidet und der für Schuld und Sünde stirbt und der ja in einer Situation ist, die man sich nicht wünscht und die man gar nicht anschauen möchte, und er versteht nicht, von wem redet der Prophet, von sich selbst, von jemand anderem. Philippus, einer der Jünger Jesu, wird aufgefordert vom Geist Gottes, an diese Karawanenstraße in Richtung Ägypten zu gehen. Es ist mitten in der Wüste, da sind normalerweise nicht viele Leute, immer mal wieder kommt so eine Karawane vorbei, aber er ist gehorsam, er geht hin. Was soll ich jetzt hier? Er sieht diese Karawane von dem Finanzminister, geh dazu, halte dich zum ersten Wagen. Und er hört, wie gerade dieser Mann den Jesaja liest und geht zu ihm hin und weiß, was zu tun ist. Verstehst du auch, was du da liest? Wie soll ich denn? Es muss mir jemand erklären. Komm mit auf den Wagen, erklär's mir. Ausgehend von dieser Stelle, Jesaja 53, eine verblüffende Stelle, wo man den Eindruck hat, dass der Prophet Jesaja neben dem Kreuz Jesu steht und beschreibt, was dort geschieht, 700 Jahre vor Jesus. Und Philippus erklärt ihm das, macht ihm deutlich, dass Jesus gestorben ist für die Schuld und dass er auferstanden ist. Und dann fragt dieser Mann, als sie an einem Wadi vorbeigehen, da gibt es den Bach Ägyptens, also das heißt dieses Wadi, was aus der Wüste Sinai kommt, also viel Wasser kann da nicht drin gewesen sein, aber wenn es dort regnet, ist Wasser drin. Siehe, da ist Wasser, was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Philippus fragt, ja, wenn du von ganzem Herzen glaubst, dann ist es erlaubt. Und dann sagt dieser Mann, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Dann mag es wohl so sein. Er tauft ihn. Der Mann zieht in Richtung Äthiopien. Wahrscheinlich ist er derjenige, der die koptische Kirche in Äthiopien gegründet hat, älter als die katholische. Philippus wird vom Geist Gottes in die nächste Stadt versetzt, wie man sich das auch immer vorstellen mag. Gott hat Dinge zusammengefügt. Taufe. Taufe ist ein ganz besonderer Akt, ist ein Moment, wo sich's entscheidet. Wir haben am letzten Sonntag einen Bibeltext gelesen aus Johannes 3. Ein älterer Mann kommt zu Jesus und fragt ihn, sag mal, Jesus, wir wissen, dass du ein Mann Gottes bist. Wie ist das mit der Wiedergeburt? Muss ich bei meiner Mutter wieder in den Leib kriechen, um geboren zu werden? Du predigst darüber, aber erklär mir das. Ich verstehe das nicht. Und Jesus erklärt ihm, Wiedergeburt ist etwas, was aus Wasser und aus Geist geschieht. Und das mit dem Wasser, das ist heute dran. Zum Wasser gehört dieser ganze Bereich, wo wir uns als Menschen entscheiden. Glaube ist etwas, was langsam im Herzen beginnt, wo man sich Fragen stellt, sollte das doch wahr sein, dass es einen Gott gibt? Kann es denn möglich sein? Ich glaube doch nur von dem, was ich sehen und anfassen kann. Sollte es einen Gott geben, den man nicht sehen kann, den man nicht anfassen kann? Wie kann ich mir das vorstellen? Es gibt Momente, da sagt man, es gibt mehr als das, was ich zwischen Himmel und Erde sehe. Es muss mehr geben. Und irgendwann gibt es den Moment, wo die Fragen langsam zu Antworten werden, wo man vielleicht jemanden hat, der einem das eine erklärt und das andere nahe bringt, der einem das Wort Gottes erklärt oder vielleicht auch geistliche Zusammenhänge erklärt, warum Jesus hat sterben müssen und warum das mit Israel ist und all diese Dinge. Man muss Fragen stellen. Ich verstehe das nicht. Das muss mir jemand erklären. Wie soll ich das verstehen? Aber dann gibt es eben auch diesen Moment, wo man sich entscheidet, wo man sagt, ups, das ist mehr als 50%, jetzt kommt der Moment, da sollte ich überlegen, ist das was für mich oder nicht. Glaube hat nichts mit Zwang zu tun. Das ist bei uns als Freikirche allemal so. Taufe geschieht bei denen und für diejenigen, die sich ganz bewusst entscheiden. Und da kann man nicht sagen, mein Vater ist Pastor oder meine Mutter ist eine Heilige oder mein Opa hat diese Kirche mitgebaut oder was auch immer. Das nützt vor Gott alles nichts. Gott hat keine Enkel, Gott hat nur Kinder. Das heißt, ich muss mich und darf mich persönlich dafür entscheiden, ob ich aus einer christlichen Familie komme oder nicht. Ob mein Vater was damit hat anfangen können oder meine Mutter schon längst mich gedrängt hat, lass dich doch endlich auch taufen, du bist doch und du hast doch und du willst doch. Es ist meine Entscheidung. Es ist meine Entscheidung. Niemand kann dir und sollte dir das abnehmen, denn Wiedergeburt ist etwas, was aus Wasser und Geist geschieht. Das eine ist die Entscheidung und das andere ist, dass Gott dazu sein Ja sagt, seinen Geist gibt, Wiedergeburt schenkt, neues Leben schenkt, was in Ewigkeit gilt. Was in Ewigkeit gilt. Und da gehört das auch in diese Reihenfolge hinein, dass ich mich entscheide, ich mich für das Wirken Gottes öffne, ihn bitte, ihn einlade in mein Leben, Herr, wenn es dich wirklich gibt, dann komm du in mein Leben und verändere mein Leben. Das, was Gott da draus macht, das ist seine Sache. Welche Gaben er dir schenkt, das ist seine Sache. Wie er dich führt und leitet, das ist seine Sache. Dass er dir seinen Geist schenkt, das hat er verheißen. Dass er dir neues Leben schenkt, das hat er verheißen. Aber wie er dich führt, das ist seine Sache. Wiedergeburt ist etwas, was aus Wasser und Geist geschieht. Wasser, der Teil, der mich betrifft. Das Nachdenken darüber, das Überlegen, das Nachprüfen, Nachlesen. Sprechen und dann entscheiden. Jesus sagt in Matthäus 10, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Das heißt, Taufe ist immer auch ein öffentlicher Akt. Sei es in einem persönlichen Gespräch zwischen einem Philippus und diesem Finanzmenschen. Wenn du von ganzem Herzen glaubst, ja, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dann mag es wohl sein. Dass ich meinen Glauben bekenne vor einem Menschen, vor den Menschen und Gottesdienst ist der Moment einer Öffentlichkeit. Ich bekenne meinen Glauben vor den Menschen. Es ist interessant, dass Jesus da so viel Wert drauf legt. Bezeugen. Heißt ja auch Martyrein. Ich muss schon wissen, werde ich dafür ganz und gar einstehen mit allen Konsequenzen? Und bei diesem Wort hört man schon ein wenig was anderes mit durch. Da muss man schon wissen, will ich das oder werde ich da einfach nur so hineingeworfen, na, du kannst Christ werden, wenn du willst oder nicht, ist völlig egal. Sondern das hat dann schon Konsequenzen, meine Entscheidung, so wie eine Ehe auch Konsequenzen hat, natürlich. Es beginnt mit dem Verliebtsein, dass man in der Nähe dieser jungen, hübschen Frau sein möchte oder eines hübschen Mannes sein möchte, gar nicht was anderes denken kann, die Hormone spielen verrückt, all diese Dinge. Aber irgendwann musst du es ihr sagen. Du, ich bin in dich verliebt. Oder sie ihm. Und irgendwann soll man dann eine Entscheidung treffen, kann das für ein ganzes Leben halten. Es muss öffentlich werden. Einmal öffentlich vor einem Menschen, den es betrifft, und dann sicherlich auch in der Öffentlichkeit vor den anderen Menschen. Das ist ganz, ganz ähnlich. Glaube ist da sehr, sehr ähnlich zu dem, was Ehe ist. Was die Beziehung zwischen zwei Menschen ist. Ich gehe ja auch in eine Beziehung zu Gott hinein. Und es ist eine persönliche Beziehung. Es geht nicht nur darum, dass man sich philosophisch vorstellen könnte, es gibt Hoffnung für diese Welt. Gott ist mehr als das Prinzip Hoffnung. Oder wenn wir nur lieb miteinander umgehen, Gott ist mehr als das Prinzip Liebe. Irgendeine Handlungsanweisung. Gott ist mehr als eine Handlungsanweisung. Seid immer lieb und nett und artig oder wer immer strebend sich bemüht oder all solche Dinge, nicht? Gott ist mehr als nur ein Prinzip, ein Handlungsprinzip. Gott ist eine Person. Und in der Bibel wird Gott oft beschrieben als jemand, der auch eifersüchtig ist. Wenn ich auf Abwege gehe, der ärgerlich reagiert, mit seinem Zorn reagiert. Glaube, ich gehe eine Beziehung ein zu einer Person. Taufe hat etwas mit Bekehrung zu tun, mit Hinwendung. Das hört sich meistens schlimmer an, als es ist. Ich habe mich ja auch meiner Frau zugewandt. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Wenn man sich das unter diesem Vorzeichen anhört, dann ist es etwas Positives. Ich wende mich ganz bewusst zu Gott. Ich kehre mich zu ihm. Das ist für zwei Menschen, die verliebt sind, etwas ganz Natürliches. Es wäre unnatürlich, wenn es nicht so wäre. Aber Bekehrung im frommen Bereich hört sich immer so nach, nach irgendwie, was auch immer, also merkwürdig jedenfalls. Dabei ist das ganz normal. Ich entscheide mich, ein Leben mit Gott zu führen, mit Jesus zu führen. Und er hat sich für mich entschieden. Er ist der gute Hirte. Wir kommen von Ostern her. Er hat für mich und mein Leben sein Leben gegeben. Es ist doch mehr als eine Liebeserklärung, mehr als nur ein paar Gefühle, sondern das ist eine Entscheidung Jesu, dass er mein Leben mit seinem Leben bezahlt. Das ist doch eine mächtige Entscheidung für mich, dass ich da Ja zu sage, dass ich das erwidere, dass ich mich dem hinwende, ist doch mehr als natürlich, mehr als normal. Wie man dann die Kirche strukturiert, die sich dann daraus bildet, aus diesen vielen Menschen in Jerusalem, 3000 an einem Tag, da muss man strukturieren, da muss man diese Leitung so nennen oder diesen Diener so nennen und so weiter. Das ist alles eine sekundäre Frage. Bekehrung. Interessant ist, dass Paulus im Neuen Testament die Zusammenhänge mit Taufe in einer Art Banksprache beschreibt. Taufe hat etwas zu tun, das sich aus dem Portemonnaie, sag ich mal, des Satans in das Konto Jesu überwiesen werde. Und damit ist Bekehrung und Taufe verbunden mit einer sichtbaren, einer unsichtbaren Welt. Wir wissen, dass wir nicht nur mit Fleisch und Blut zu tun haben. Das müssen wir wissen. Taufe ist eine umfochtende Geschichte. Es ist nicht nur das Wasser, was hier drin ist. Es ist, dass dein Leben auf das Konto Jesu, in das Eigentumsrecht Christi hinübergeht. Du gehörst jetzt nicht mehr dir. Er hat dich bezahlt mit seinem Leben. Du darfst jetzt in Ewigkeit bei ihm sein. Das ist ein großer Preis. Deswegen diese Banksprache. Aber das heißt auch, dass ich dann sein Eigentum bin. Das heißt, Taufe ist dann auch ein Gehorsamsschritt. Interessanterweise, als Jesus sich zur Taufe gemeldet hat, sagt Johannes zu ihm, hey, wer ist von uns beiden der Messias, du oder ich? Du müsstest mich taufen, wieso soll ich dich taufen? Und Jesus sagt ihm, es gehört sich zur Gerechtigkeit vor Gott, gehört es dazu. Es gebührt sich für uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Jesus selber ist gehorsam. Nur von welcher Schuld und Sünde sollte er wohl reingewaschen werden? Aber für ihn ist der Gehorsamsschritt, das zu tun vor Gott, vor meinem Vater, das gehört dazu. Punkt. Tauf mich. Okay. Das sollten wir wissen, wenn wir uns mit dieser Frage beschäftigen. Sollte ich mich auch taufen lassen? Ich gehöre ja schon zu irgendeiner Kirche oder wie auch immer. Es gibt viele Ideen oder viele Gedanken, diesen Weg aufzuschieben, zu sagen, und so. Wenn das für Jesus so klar ist. Taufe, Galater 3, einkleiden. Wir bekommen ein neues Gewand. Das ist von dem Brauch im Orient abgeleitet, dass man, wenn man zu einer Hochzeit geht, ein neues Gewand bekommt. Nicht so ein schwarzes wie ich jetzt hier, sondern ein hochzeitliches Gewand, ein schönes, ein festliches, ein sauberes Gewand. In einer staubigen Gegend mit Wüste und Steppe, da ist man sehr schnell schmutzig. Also, wenn man zur Hochzeit geht und derjenige sich das leisten kann und konnte, dann bekam man ein neues Gewand. Also das heißt, Taufe wird damit verglichen. Ich bekomme ein neues, reines, heiliges Festgewand. Deswegen sind die Täuflinge auch ganz in Weiß und ich bin in Schwarz. Nicht? Bekehrung und Herrschaftswechsel. Schutz und Versiegelung. Ich werde umkleidet mit der Herrlichkeit Jesu. Das Wasser hat natürlich auch das Symbol, dass meine Schuld und Sünde abgewaschen wird. Das ist das wahrscheinlich, was wir zuallererst darin auch zurecht sehen. Meine Schuld. Taufe hat mit dem Zentrum unseres Glaubens zu tun. Paulus schreibt in Römer 6, wenn der Täufling hineingelegt wird in das Wasser, dann wird er gleichgestaltet mit Christus, der gestorben ist. Das heißt, er beschreibt das Taufbecken als Wassergrab. Ein Täufling wird in das Grab hineingelegt. Das heißt, ein Täufling bekennt, ich bin mit Christus gestorben, Christus ist für mich gestorben. Ich werde in das Grab hineingelegt. Und dass ich die Täuflinge nicht allzu lange drunten im Wasser lasse, sondern heraushole, ist ein Zeichen dafür, dass ihr als Täuflinge dann mit Christus auferstanden seid. Die Taufe zeigt und symbolisiert das, was Jesus für uns getan hat. Er ist gestorben für mich und er ist auferstanden. Gestorben und auferstanden. Taufe ist ein Bekenntnis zu dem, was Jesus getan hat. Und ich werde dem gleichgestaltet und mit hineingenommen. Ein Akt des Sterbens und des Auferstehens. Mit der Taufe wird man auch hineingenommen in die Mitgliedschaft der Gemeinde. Nun haben wir uns da geeinigt, dass mit unseren iranischen Geschwistern wir eine kleine Sonderregelung machen, dass wir jetzt erst einmal noch ein Jahr warten, bis sie voll Mitglied werden hier bei uns in der Gemeinde, weil ihre Asylanträge noch nicht abgeschlossen sind. Das kann sein, dass sie in andere Städte versetzt oder verschickt werden oder was auch immer. Das müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber ein Täufling wird hineingenommen in die Gemeinschaft der Christen vor Ort, in eine Familie. Und gerade wenn man als Christ, der aus einem muslimischen Land kommt und seine Familie verloren hat, oder wie in einem Fall eben auch die Familie verboten hat, diesen Schritt zu gehen, und der Bruder beim Geheimdienst ist und er das nicht mitkriegen darf. Ich habe iranische Täuflinge gehabt, die wussten auch davon, wenn mein Bruder das mitkriegt, wo ich bin, der weiß Mittel und Wege. Wir hatten in Düsseldorf einen Ägypter, den hat seine Familie, seine Mutter auf der Straße ins Gesicht angespuckt. Du bist Christ geworden. Man muss wissen, auf was man sich da einlässt. Deswegen die Frage, glaubst du von ganzem Herzen? Dann mag es wohl sein. Wird eingegliedert in eine neue Familie, weil man die alte unter Umständen verloren hat. Und das ist auch eine Aufgabe für uns als Gemeinde, unseren Täuflingen Heimat zu sein, sie hineinzunehmen, sie einzugliedern, ihnen ein geistliches Zuhause zu geben. Ich werde nachher nach der Taufe fragen, ob jemand vielleicht heute da ist, der diese Entscheidung heute für sich treffen möchte. So wie Philippus, beziehungsweise so wie der Finanzbeamte aus Äthiopien. Siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Ja, was hindert's, dass du dich taufen lässt? Hast du diese Entscheidung schon für dich getroffen? Ich werde diese Frage nachher stellen. Die Möglichkeit ist da. Vergiss nicht, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Diese Verheißung sollten wir nicht gering achten. Taufe ist ein Bekenntnis vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir sagen dir Dank dafür, dass du Gnadenzeit schenkst und dass wir uns miteinander versammeln dürfen in Freiheit und Frieden. Herr, wir wissen, dass es Gegenden in der Welt gibt, wo das nicht der Fall ist. Wir sagen dir Dank, Herr, dass du uns diese Gnadenzeit schenkst und dass wir ganz einfach zu dir kommen dürfen, dass du uns diesen Weg ganz leicht machst in deine Gegenwart hinein. Wir bitten dich, dass du jeden einzelnen Täufling anrührst, aber auch jeden einzelnen, der mit dieser Frage ringt. Wir sagen dir Dank dafür, Herr, dass du diesen Weg uns vorausgegangen bist. Amen.